Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
But no, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian.
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen bei Überall Geschichte. Herzlich willkommen zum Start einer großen Sommerreise, die wir da vorhaben. Und herzlich willkommen, Mirko.
Herzlich willkommen allen. Ich freue mich auf den Start dieser Reise.
Wie fest im Sommermood bist du schon?
Ja, ich meine, es ist heiß, die Ferienzeit steht vor der Tür und ich glaube, ich bin ziemlich bereit für Urlaub.
Gut, sind wir alle. Aber wir nehmen jetzt diesen Sommer auch zum Anlass, etwas zu machen, das vielleicht wieder ein bisschen anders ist als andere Dinge, die wir früher gemacht haben, aber auf die auch ich mich sehr freue. Wir tauchen nämlich ein in eine fantastische Entdeckungsreise zu den Quellen des Nils. Und ja, wir möchten das wirklich ein bisschen framen als auch etwas, das unterhalten sein soll, Spaß machen soll. Wir hatten ja zwei Folgen letztes Jahr, die wir auch so ein bisschen sommermäßig gemacht haben, über die Entstehung des Tourismus. Kann man auch immer noch nachhören, ist immer noch gut. Und heute machen wir es jetzt eben nochmals ein bisschen anders. Wir machen zum Thema diese sagenhafte Ostafrika-Expedition im 19. Jahrhundert, die zu den Quellen oder zur Quelle des Nils führen sollte. Ob es dann gelingt, spoilen wir noch nicht. Daraus machen wir gleich eine ganze Reihe mit ein paar Episoden, ein Ferien-Special. Und ganz konkret, Mirko, sprechen wir über die zwei britischen Entdecker und Forscher, Richard Francis Burton und John Hanning Speke. Zwei Männer, die eine erbitterte Rivalität hatten, aber auch eine Freundschaft, kann man sagen.
Ja.
Und diese zwei Männer, die haben eben diese wirklich ganz eindrücklichen Expeditionen gemacht, die auch wichtig waren im Kontext der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts, wo in der Geografie, in der Kartografie sich ganz viele interessante Debatten abspielten. Und was auch Teil dieser Geschichte ist, natürlich ist die Geschichte der Imperien des 19. Jahrhunderts, die Geschichte auch der britischen Gesellschaft in dieser Zeit, die Kolonialgeschichte, das spielt da alles mit rein. Aber Mirko, bevor wir anfangen, muss man nochmals einen Schritt zurück machen, glaube ich, damit man sich wirklich einlassen kann auch auf diese Reise. Man muss nämlich, wenn man über diese Ostafrika-Expeditionen und diese Suche nach den Quellen des Nils spricht, muss man verstehen, warum dieses Thema im 19. Jahrhundert derart aufgeladen war, derart mythisch war, begleitet auch, verknüpft mit ganz vielen Sehnsüchten. Bring uns doch das mal ein bisschen näher.
Der Rahmen, das Big Picture für diese Sehnsüchte war eine Ägyptomanie im 19. Jahrhundert. Und das setzt eigentlich ein so um 1800. Da wird Ägypten nämlich zum Schauplatz von imperialen Auseinandersetzungen zwischen Napoleons Frankreich und dem britischen Empire. Und es ist eigentlich ein europäischer Krieg auf afrikanischem Boden. Und zugleich im Zuge dieses Krieges, dieser Expeditionsarmeen auch, die auf den Kontinent kommen, beginnt ein wachsendes Interesse an dieser jahrtausendealten Hochkultur am Nil, an den Pyramiden, die Pharaonen. Es ist eine rätselhafte Kultur, auch die Schrift, die Hieroglyphen sind noch nicht entziffert. Das Ganze ist so ein ziemlich großer weißer Fleck auf der wissenschaftlichen Landkarte. Und bis dahin war auch im wissenschaftlichen gelehrten Diskurs eher die europäische Antike im Zentrum, also Rom, Griechenland. Und im Schatten von Napoleons Invasionsarmee kommen dann auch ganz viele Gelehrte, eine zweite Armee, wenn man so will. Junge Savants wurden die genannt, die damit begannen, das Land zu kartieren, zu vermessen. Also das waren Botaniker, Künstler, Geologen, Ingenieure, Historiker, Geografen. Und die beginnen zu forschen, zu horten, nehmen mit, was sie finden um sich auch diesen kulturellen Schatz anzueignen. Und bei Bauarbeiten am Westufer des Nils, ganz zufällig, wird ein Stein ausgegraben. Es ist eine Stele, gut 1,20 Meter hoch, und darauf eingeritzt ist ein 2000 Jahre alter Gesetzeserlass. Und das Besondere an dieser Stele ist, es hat da zwei bisher unbekannte, nicht lesbare Sprachen drauf. Das eine ist das Demotische, also die Alltagssprache der alten Ägypter, und das zweite, das sind die Hieroglyphen, also die Priestersprache der Ägypter. Und das macht diesen Stein, diese Stele so wertvoll, es ist auch eine dritte Sprache drauf. Und diese Sprache ist bekannt, das ist das Altgriechisch. Und das ist natürlich eine Sensation, weil mit diesem Stein, mit dieser Stele, wird erstmals möglich, auch die Sprache dieser alten Hochkultur zu entschlüsseln und kennenzulernen. Und dieser Stein, der als Rosetta Stone oder Rosetta Stein in die Geschichte eingehen wird, der wird eigentlich das Eingangsportal in diese geheimnisvolle Kultur, in diese Sprache der alten Ägypter. Und das ist der Gral der Zeit. Und die Nachricht vom Fund dieses Steins, die verbreitet sich in ganz Europa wie ein Lauffeuer und bringt diese Ägyptomanie so richtig nach Europa.
Und dieser Rosetta Stone, der steht ja auch seit 1802 im British Museum in London dann.
Genau.
Ist, glaube ich, bis heute das meistbesuchte Objekt im Museum. Ist auch umstritten, wie lange es dann noch dort sein soll. Ist eine auch sehr alte Debatte. Aber anyway, in der Zeit, als das nach London gelangt, ist das natürlich eine Sensation. Und eben, du hast schon erwähnt, der Kontext auch dieser Ägyptomanie ist ja, dass Napoleon eigentlich vor den Briten in dem Sinn da unterwegs war. Also er schien die Nase vorne zu haben in diesem Wettlauf. Und das ist natürlich auch für die britische Psyche der Zeit schwer zu ertragen. Aber eben, der Rosetta Stone, der schafft es dann doch noch nach London. Und du hast schon angetönt, das ist auch sowas wie der geistige Impuls, der dann ganz viel weitere Beschäftigung auch mit Ägypten, mit der Geschichte dieser Region und dann mit den Quellen des Nils auslöst.
Genau. Ja, die Briten, die schicken William Richard Hamilton, einen 24 Jahre alten Altphilologen, also einen Kenner alter Sprachen, nach Ägypten, um diesen Stein zu finden und für Großbritannien in Besitz zu nehmen. Er findet dann den Stein auch 1801 in Alexandria. Es gelingt ihm, den Stein den Franzosen abzunehmen. Und du hast es richtig gesagt, der kommt sogleich ins British Museum, wird da auch sofort als das Kernstück, das Highlight des Museums erklärt. Und dieser Stein markiert dann tatsächlich sowas wie den Beginn einer jahrzehntelangen Manie. Und da gibt es ja auch in der Forschung einen schönen Begriff, der Orientalismus, geprägt von Edward Said. Und das ist so der Beginn dieser Zeit, der in Anführungszeichen aufgeklärte Westen versucht, den mysteriösen, geheimnisvollen Orient zu verhandeln, zu beherrschen und sich so dieses Gegenbild von Orient und Okzident herausbildet. Und es ist auch die Zeit, wo Ägypten, die Kultur Ägyptens, eigentlich in alle Bereiche der westlichen Gesellschaften einsickert. Also es ist nicht nur die Wissenschaft, die sich mit Ägypten beschäftigt. Ägypten hält Einzug in der Kunst, in der Poesie, auch in der Mode, in Prints, also in Druckmustern. Und etwa 20 Jahre nach dem Fund des Rosetta-Steins gelingt es einem Franzosen, Jean-François Champillon, diesen Stein beziehungsweise die Sprachen zu entschlüsseln. Und das ist dann der Moment, wo aus der Manie eine Hysterie wird. Also ab dem Moment, wo diese Sprache der alten Ägypter entschlüsselt ist, beginnen auch ganz viele Aristokraten und Gesellschaften Unsummen zu investieren in einen Wettstreit, um ständig neue Erkenntnisse über dieses alte Ägypten zu gewinnen, diese Ursprünge dieser Kultur ausfindig zu machen, die Geheimnisse auch zu erforschen. Man zieht da die ganz großen Linien bis zum Ursprung der Menschheit. Und es ist eben die Zeit auch in der Wissenschaftsgeschichte, wo diese Wissenschaften einen rasanten Aufstieg erfahren, wo auch die Empires erkennen, Wissen zu monopolisieren, Erklärungskraft zu haben, ist ein Faktor im Wettlauf um diese Weltherrschaft. Also damals war die Erkenntnis da, man muss in Wissen und Wissensproduktion investieren. Und damit eben auch in die Erforschung der Nilquellen.
Und diese Ägypten-Manie, die war eigentlich so ein bisschen der KI-Hype des 19. Jahrhunderts, ja, kann man sagen vielleicht. Ja. Und eines der großen Rätsel, die damit verbunden sind in den Augen dieser Kreise, ist die Frage, wo denn die Quellen des Nils liegen, des längsten Flusses der Welt. Und das ist ja danach aufgeladen mit der Vorstellung, dass das irgendwie verbunden ist mit dem geheimen Erbe der gesamten modernen Welt. Es hat eben diese mythische Dimension. Und das passiert ja zu einer Zeit, wo im Zug der Kolonialisierung viele bis anhin ebenfalls in Anführungszeichen weiße Flecken auf der Karte nicht mehr weiß sind. Also viele dieser Rätsel werden gelöst von Asien, Australien über Südamerika, Antarktis, Afrika, überall werden Entdeckungsreisen gemacht, Forschungsreisen. Aber dieser Ursprung des Nils, eben, das ist immer noch so eine Unbekannte, aber es ist eine Unbekannte, die die Menschen schon viel länger beschäftigt. Jetzt nicht nur im Kontext dieser Kolonialismuszeit, sondern eigentlich seit Jahrtausenden, oder?
Ja, genau. Also diese Frage nach dem Ursprung des Nils im 19. Jahrhundert ist eigentlich die letzte Etappe in einer sehr langen Zeit, wo man immer wieder versucht hat, diese Nilquellen ausfindig zu machen, weil es die Menschen eben seit der Antike fasziniert hat. Also wo entspringt dieser längste Fluss der Erde, der mit seinem Becken etwa ein Zehntel des ganzen afrikanischen Kontinents umfasst? Und es gibt verschiedene Theorien, auch Expeditionen bereits in der Antike. Nur ein paar Beispiele. Der griechische Historiker Herodot soll angeblich von ägyptischen Priestern erfahren haben, dass der Nil aus einer unergründlichen Höhle herausquoll. Hat das natürlich dann auch aufgeschrieben in seinen Schriften. Alexander der Große, der große Feldherr, der soll vermutet haben, wie auch Vergil, also der Dichter, dass der Nil seinen Ursprung in Indien habe, war zu seiner Zeit eine gängige Vorstellung. Ptolemäus, der ägyptische Mathematiker und Astronom, hat basierend auf Händlerberichten, die er verarbeitet hat, errechnet, dass etwa 25 Tagesmärsche von der afrikanischen Ostküste ins Landesinnere gewaltige Seen liegen müssen, die aus schneebedeckten Bergen, den sogenannten Mondbergen, gespiesen werden und dass da die Quelle des Nils sei. Und die Expeditionsarmee von Kaiser Augustus, also dem römischen Kaiser, und 50 Jahre später auch eine Expeditionsgruppe von Kaiser Nero, die haben versucht, diese Quellen zu finden, sind aber gescheitert, sind in einem riesigen Binnensumpfgebiet, dem Sud, stecken geblieben. Und allen, es gibt sogar ein römisches Sprichwort bei unlösbaren Aufgaben. Facilius sit nili caput invenire. Und ich weiß ja, dass du das Lateinobligatorium des Geschichtsstudiums gemieden hast und darum auch die Uni gewechselt hast, nicht in Basel studiert hast unter anderem. Aber ich frage dich trotzdem, du bist schon fleißig am Schreiben. Weißt du, was das heißt? Facilius sit nili caput invenire.
Ich habe zwar keinen formellen Lateinabschluss, aber weißt du, ich kann auch lesen und recherchieren. Einfacher wäre es, die Quelle des Nils zu finden. Das ist so in etwa die Übersetzung.
Ganz genau.
Und ist ein interessantes Sprichwort. Es ist interessant, dass das schon die Römer irgendwie so umgetrieben hat. Ich habe eine kleine Zwischenfrage, bevor du weitermachst. Kannst du mir als jemand, der diese Weltgegend nicht aus persönlicher Erfahrung kennt, erklären, warum ist denn eigentlich, blöd gesagt, so schwierig gewesen, so lange diese Quellen zu finden? Warum sind die Ägypter nicht einfach den Nil hochgegangen, also dem Fluss gefolgt, oder dann später die Römer oder
ja, sie haben es versucht. Sie haben es versucht, aber eben, es gibt da diesen Binnensumpf, durch den der Nil fließt, der ist hunderte Kilometer lang, dichtes Schilfgras, wahrscheinlich Moskitoschwärme des Todes, also dieser Sud heißt der. Und das war in der Antike ein undurchdringliches Dickicht, Gestrüpp, Geflecht, you name it. Und das hat dann eigentlich auch verunmöglicht, dass man diesen Flusslauf bis zu den Quellen folgen konnte.
Alles klar.
Ja, und wenn wir aus der Antike wieder ins 19. Jahrhundert gehen, im 19. Jahrhundert ist es dann insbesondere die Royal Geographic Society, die sich diesen letzten großen Rätseln des afrikanischen Kontinents annimmt, also die versucht, diese weißen Flecken aufzudecken. Und das ist eine sehr renommierte, prominent bestückte Gesellschaft, also Mitglieder waren unter anderem Charles Darwin, David Livingstone. Und diese Nilquellen aber, die entziehen sich irgendwie ihrer Entdeckung. Also da gab es Versuche, aber die scheitern alle und die haben so eine Art Faszination. Also diese Widrigkeiten, die Weiten des Kontinents, die indigenen Stämme auch, diese unwirtliche Gegend, all das trägt dazu bei, dass diese Nilquellen so ein bisschen ja, zum heiligen Gral der Zeit werden, der Geografen, der Kartografen. Und in den 1850er Jahren dann aber ist die Zeit reif für eine Expedition zu diesen Quellen. Und der Grund ist, dass die Forscher damals realisiert hatten, dass man die Quellen eben wahrscheinlich nicht finden wird, wenn man flussaufwärts geht, sondern eher, wenn man über den Landweg von der ostafrikanischen Küste herkommt. Also so wie es Ptolemäus, der ägyptische Astronom und Geograf, Mathematiker, errechnet oder vorhergesagt hatte. Und es ist auch klar, für so eine Expedition braucht es ein Heer an lokalen Trägern, Navigatoren, Ortskundige und es braucht eben auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine Art Universalgenie, also ein Wissenschaftler, der die Sprachen des Kontinents beherrscht, der schreiben kann, der später auch natürlich ruhmreich von dieser Expedition berichten kann, also der ganz viel in einer Person vereint und die Royal Geographic Society findet dann diesen jemanden in der Person von Richard Francis Burton.
Ist vermutlich auch ein Mann, der einiges aushalten muss. Darauf kommen wir dann
da
noch.
Darauf
freue ich mich. Klingt nach einem interessanten Typen, dieser Richard Francis Burton. Und wenn ich das richtig verstehe, der war ja auch, als die Royal Geographic Society den ausfindig macht, schon ein bekannter Name. In Großbritannien in dieser Zeit, wird bekannt, weil er, und das finde ich einen interessanten Fun Fact, als erster nicht-muslimischer Mensch es geschafft hat, den Hadsch durchzuführen. Also diese Pilgerreise nach Mekka, den heiligsten Ort überhaupt im Islam, in der islamischen Welt, der ja verboten ist für Nicht-Muslime. Also da kann man sich eigentlich nicht einfach da anschließen und dahin gehen. Der hat es offenbar trotzdem geschafft.
Ja, Richard Francis Burton ist wirklich oder war wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er ist 1821 in Torquay in Devon, Südengland, geboren. Und noch bevor der kleine Richard ein Jahr alt war, zieht die Familie nach Frankreich, nach Blois. Das ist so zwischen Orléans und Tours im Herzen Frankreichs, also zum Erzfeind sozusagen. Hm. Und bis Burton dann 18 Jahre alt sein wird, zieht seine Familie 13 Mal um. Nach Lyon, Marseille, dann nach Pau, Pisa, Siena, Florenz, Rom, Neapel. Und das hinterlässt Spuren bei Burton. Man könnte jetzt positiv formuliert sagen, er wird zum Weltenbürger, aber er fühlt sich eher als ein Mann ohne Heimat. Und
ein Globalist.
Ein Globalist vielleicht, ja. Und auch wichtig dann für die britische Gesellschaft, er ist eher wenig British. Und er sah offenbar auch nicht sonderlich British aus, wie ein Gentleman. Und das ließ man ihn auch ganz oft wissen. Also er hatte schwarze Augen, dichtes schwarzes Haar, eine tiefe, sonore Stimme. Und da gibt's ein paar ganz interessante Beschreibungen auch. Also der Dichter Algernon Charles Swinburne, der mit Burton befreundet war, hat über ihn geschrieben, er habe den Kiefer eines Teufels und die Stirn eines Gottes. Und sein Blick rufe unbeschreibliches Grauen hervor. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingsanekdoten, halte ich irgendwo fest. Bram Stoker, der Autor von Dracula, hat nach seiner ersten Begegnung mit Burton geschrieben, der Mann fiel mir sofort ins Auge. Er war dunkel und kraftvoll, herrisch und ruchlos. Einen wie ihn hatte ich noch nie gesehen, wie aus Stahl. Er ging einem durch und durch wie ein Schwert. Und wir wären ja nicht überall Geschichte, wenn wir nicht so ein paar spannende Details auch zur Weltgeschichte liefern. Vielleicht war Burton sogar die Vorlage für Bram Stokers Vampir. Weil Stoker schrieb dann, dass sich Burtons Oberlippe beim Sprechen bedrohlich angehoben habe. Und er schreibt das dann so voller Begeisterung. Sein Fangzahn zeigte sich in voller Länge wie ein blitzender Dolch. Also... Richard Francis Burton war vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht die Vorlage für Dracula. Aber das ist nur eine Klammer dieser Geschichte.
Das ist eine interessante Seitenlinie da.
Absolut.
Aber
ja, mal sehen, vielleicht also, können wir es nochmal aufgreifen. Aber
wenn man sich Fragen führt, wie diese Leute über ihn geredet haben, ja, offensichtlich ja. Hat er was an sich.
Er hatte was an sich, genau. Und er war eben aber nicht nur optisch eine, ja, remarkable person, sondern auch sein Verhalten war eigentlich absolut unangepasst. Also er hat sich von klein auf geprügelt mit Gleichaltrigen, aber auch mit seinen Hauslehrern. Also seinem Musiklehrer hat er mal eine Geige über dem Kopf zertrümmert. Und er hatte eigentlich nur vor einem Lehrer Respekt. Das war sein Fechtmeister. Hat nämlich eine Leidenschaft auch entwickelt fürs Fechten, wurde dann später ein hoch angesehener Fechter in ganz Europa, hat den Titel Maître d'Armes bekommen und auch zwei Bücher verfasst für die britische Armee, The Book of the Sword und A Complete System of Bayonet Exercise. Also der hatte sich da ja gute Kampferfahrung angeeignet und auch ganz wichtig, als Burton dann älter wird, entdeckt er eine weitere Leidenschaft, die ihn ja in der gutbürgerlichen, in der Zeit eher prüden britischen Gesellschaft noch etwas fremder machen würde, den Sex. Weil Burton, der hatte Affären, allerlei Frauengeschichten von Italien bis Indien. Das wäre noch so halbwegs okay gewesen in der Zeit, in diesem viktorianischen Zeitalter. Aber als junger Offizier in Südostpakistan hat er dann auch homosexuelle Bordelle erkundet. Und bemerkenswert ist, es geht ihm nicht einfach nur um den Sex, sondern er hat fast schon ein ethnologisches Interesse am Geschlechtsakt. Also es ist so, für ihn ist das wie Kleidung, Religion, Sprache, Familienleben. Er interessiert sich für diese sexuellen Praktiken auf der ganzen Welt und erkundet das natürlich auch in seinen Feldstudien. Und er erkundet es nicht nur, er schreibt auch darüber und in seinen Schriften schockierte er dann regelmäßig seine Leser und Leserinnen. Hat sie fasziniert, hat detailreich von Polygamie geschildert, von Frauen, die mit mehreren Männern gleichzeitig Sex hatten, von Prostitution und so weiter. Also der ist nicht gerade eine ja, normale Figur innerhalb der britischen Gesellschaft.
Ist also vielleicht nicht der beliebteste Gast in einem dieser viktorianischen Gentlemen's Clubs, wo man in Sonntagsanzug ja. Über die Weltlage referiert.
Er war beliebt, aber eben auch eher als Kuriosität. Also man hat ihn okay. Durchaus eingeladen, aber ja. In einer Mischung aus Ehrfurcht und Staunen und Abscheu.
Freak, ein bisschen ein Freak. Ja. Interessant,
genau.
Sehr interessant.
Party-Freak.
Und was ja auch außergewöhnlich war an ihm, seine Gabe für die Sprachen.
Mhm.
Und das war ja auch sehr wichtig für viele seiner Expeditionen, brachte ihm dort auch einen riesigen Vorteil, ja. Dass er extrem vielsprachig war.
Mhm.
Auch das für einen Engländer vielleicht eher untypisch. Aber er gehört, glaube ich, auch zu den begabtesten Sprachforschern seiner Zeit, oder?
Ja. Also es ist unglaublich eindrücklich. Burton hat bis zum Ende seines Lebens über 25 Sprachen beherrscht und über ein Dutzend Dialekte. Und das ist natürlich einerseits Talent, also der hat sicher eine Begabung dafür, aber er übt eben auch schon sehr früh und entwickelt eine eigene Methode. Also er hat bereits mit 3 Jahren angefangen, Latein zu üben und mit 4 Griechisch. Also ich weiß nicht, was du mit 3 oder 4 so an Sprachen gelernt hast. Allein das ist schon bemerkenswert und er legt sich dann ein System zurecht, dass er die meisten Sprachen innerhalb von 2 Monaten lernen kann. Und er erklärt das so: Ich arbeite nie länger als eine Viertelstunde am Stück, weil danach das Gehirn an Frische verliert. Also sehr modern. Wenn ich an die 300 Wörter gelernt habe, was in einer Woche gut zu schaffen ist, überfliege ich ein einfaches Buch und unterstreiche jedes Wort, das ich mir zu merken wünsche, um danach einmal am Tag meine Bleistiftereien durchzugehen. Der Sprache ist damit das Genick gebrochen und Fortschritt stellt sich von nun an rasch ein. Und ja, ich wünschte, unser alter Französischlehrer, Herr Weber, hätte uns das so vermittelt, dann wäre ich heute vielleicht an einem anderen Punkt. Aber ist klar, der ist unglaublich sprachbegabt, hat auch dieses System, wo er sich unglaublich viele und auch komplizierte Sprachen aneignet, aber er ist eben dieser Rebell, er wird in Oxford rausgeworfen, tritt dann dem 18. Bombay Infantry Regiment der britischen Ostindien-Kompanie bei, also diese Handelsgesellschaft, die in Indien und Ostasien das Handelsprivileg hatte für die Briten, also so ein quasi staatlicher Akteur mit eigener Armee, der dann auch für die Verbreitung und die Herrschaft des Empires maßgeblich verantwortlich war. Heute Private-Public Partnership würde man das nennen. Und ja. Burton merkt dann in dieser Zeit, in dieser Infantry-Einheit, dass seine Sprachbegabung auch ein Weg ist nach oben, ein Weg ist, um befördert zu werden. Und er lernt gleich nach der Ankunft da in Indien Hindustani und legt nach nur 6 Monaten die Prüfung ab, überflügelt bei den Ergebnissen alle mit Leichtigkeit und lernt dann in den nächsten 7 Jahren 12 weitere Sprachen. Also neben Hindustani auch Gujarati, Marathi, Armenisch, Persisch, Sindhi, Punjab, Pashtunisch, Sanskrit, Arabisch, Telugu, Türkisch. Und er ist offenbar selten nur der Zweitbeste bei den Abschlussprüfungen. Also da ist schon einiges versammelt an Sprachtalent.
Sehr eindrücklich. Und was bei ihm ja auch dazu kommt, ist, dass die Sprache auch diese Funktion hat, die über die reine Kommunikation und die Verständigung hinausgeht, oder? Es macht ihn auch erst zum Forschenden, zum auch ja modernen Ethnografen dann, sein Sprachtalent.
Ja, absolut.
Bringt ihn in die Wissenschaft.
Ja, für Burton war die Sprache der Weg in diese Welt der Wissenschaft. Also er bildet sich Autodidakt, entwickelt über die Sprache seine Interessen für die Geografie von Regionen, für Kultur, für Ethnografie, verfasst dann auch Bücher, zum Beispiel 1853 ein Buch über die Falknerei im Industal, wo er so viele indische Dialektbegriffe reinpackt, dass ein britischer Rezensent schrieb, wäre der Autor nicht derart stolz auf seine Kenntnis orientalischer Sprachen, dass er es für wünschenswert erachtet, besagtes Wissen durch unentwegte Beimengung fremdländischer Vokabeln in den Text zur Schau zu stellen, könnte dieses Buch als ein durchaus erfreulicher Beitrag zur Zoologie und Falknerei des Orients gelten. Wir finden seine Affektiertheit schier unerträglich. Also, der kennt sich definitiv aus, aber das ist auch ein ganz wichtiger Zug dann auch im Laufe der Geschichte. Er entwickelt auch eine Art Arroganz, eine lässige Überheblichkeit. Er schrieb zum Beispiel einen Leserbrief an die Bombay Times und kritisierte darin die legendär schwierigen und extrem kompetitiven Sprachprüfungen der Ostindien-Kompanie. Und er schrieb dann so einen plumpen Satz wie, jeder Mann mit moderaten Fähigkeiten dürfte mit ein wenig Fleiß und ohne nennenswerten Aufwand binnen Jahresfrist in der Lage sein, besagte Prüfungen zu bestehen. Also er kokettiert auch ein bisschen damit, dass er diese Sprachen im Handumdrehen erlernt. Und das kommt natürlich auch bei seinen Kollegen in der Kompanie und in seinem Regiment nicht immer allzu gut an.
Und kann man verstehen.
Ja, kann man absolut verstehen. Also das ist der Streber, die Streberin in der Klasse, die immerzu sagt, sie habe nicht gelernt und dann Bestnoten oder ja nahezu Bestnoten abholt. Das mochten wir nicht, finden wir jetzt natürlich gut, weil wir extrem wissensunterstützend sind, aber haben wir natürlich damals in der Schule nicht gemacht. Jedenfalls, 1854, also ein Jahr, nachdem er dieses Falknerei-Buch über die Falknerei im Industal herausgegeben hat, ist 32 Jahre alt, Leutnant in der Armee, bereitet er dann diese spektakuläre Mekka-Expedition vor, in diese Geburtsstadt des Propheten Mohammed, und er lässt sich dafür einen Bart wachsen, schert sich den Kopf, trägt weite Gewänder, betreibt Blackfacing. Er nutzt Walnussöl, um sich einen dunkleren Teint zu verschaffen. Er geht so weit, dass er etwa ein Viertel des Korans auswendig rezitieren kann, um nicht aufzufallen. Und das können wir allen natürlich bei Überall Geschichte auch, solche Dinge, so viel Hingabe. Aber der Mann hatte noch etwas, das wir bei Überall Geschichte wahrscheinlich nicht vorweisen können und nicht tun würden. Er lässt sich sogar nach arabischem Ritus beschneiden, um nicht aufzufallen, falls es zu Leibesvisitationen kommen würde. Also der ist wirklich...
Das ist Hingabe.
Das ist Hingabe. Da streben wir hin mit Überall Geschichte.
Also in der Tat ein vielschichtiger, sehr hoch veranlagter Mann. Und diese Mekka-Expedition, wo er dann auch ja wirklich eben großen Aufwand betreibt, um das erfolgreich zu machen, 1854, das ist dann auch sein Durchbruch. Er kommt nicht nur unerkannt ins Herz, ins heilige Herz des Islams, in die Kaaba rein, in Mekka. Es gelingt ihm auch, die größte Sandwüste der Erde zu durchqueren, die Rub al-Khali. Damals ein wirklich weißer Fleck auf der Landkarte. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt kannte und bewunderte man diesen Mann, der ja auch ein Außenseiter war. Und die Royal Geographic Society, die sieht dann in ihm den geeigneten Mann für die vielleicht größte Aufgabe dieser Zeit, nämlich die Lüftung des Rätsels um die Quellen des Nils. Und wir gehen jetzt in eine kurze Pause und danach geht's weiter mit Richard Burtons erster Ostafrika-Expedition, bei der er vielleicht, wir werden es hören, eines der ältesten Rätsel der Menschheit löst. Bleibt dran! Und da sind wir wieder mit unserer Entdeckungsreise in Ostafrika. Wir haben jetzt viel gehört über Richard Burton, diesen faszinierenden Mann, den du uns da sehr schön gezeichnet hast, der einer von ein paar wichtigen Menschen in dieser Geschichte werden wird. Wie erwacht denn nun seine Faszination für die Nilquellen? Weil bisher waren wir ja mit ihm unterwegs in Mekka. Wir waren bei diversen Frauen und anderen Geschichten von Indien bis Italien, wie du es so schön gesagt hast. Wie kommt er zu diesem Thema, zu diesem Hype um die Nilquellen? Was ist sein Zugang da dazu?
Burton selbst war noch in Kairo, als er von seinem Mekka-Abenteuer zurückreiste. Und da hat er vom deutschen Missionar, Entdecker und Sprachforscher Johann Krapf erfahren. Krapf hatte 17 Jahre in Ostafrika gelebt und war in derselben Zeit ebenfalls in Ägypten angekommen und hatte Geschichten von den Mondbergen und der Quelle des Nils im Gepäck. Und Krapfs Berichte beinhalteten Erzählungen von riesigen Seen im Landesinneren, von schneebedeckten Bergen in Ostafrika, die den Nil speisen würden, also genauer den Weißen Nil, das ist der längere der beiden Oberläufe. Die Quelle des Blauen Nils war in dieser Zeit bereits bekannt. Und damit war Burtons Interesse geweckt. Er hat diese Berichte aufgesogen, hat Krapf auch aufgesucht, weil er in dieser Zeit in eine Art Depression gefallen war. Also sein Triumphgefühl nach diesem Coup, das er Mekka erreicht hatte, dass er die Kaaba betreten konnte, war so eine Art Tristesse gewichen. Also er hatte keine Ziele mehr, er schrieb dann später auch, wie betrüblich ist doch der Erfolg, während das Scheitern uns anspornt, lehrt das Gelingen uns die traurige, nüchterne Lektion, dass all unsere Herrlichkeiten nichts weiter sind als substanzlose Schatten. Der hatte kein Ziel mehr, war in ein Loch gefallen und hatte nun mit dieser Geschichte von Krapf eigentlich ein neues Ziel und ist erfüllt mit dieser überwältigenden Abenteuerlust in Anbetracht der Vorstellung, dass er es sein könnte, der das größte geografische Rätsel seiner Zeit lösen würde, und ist sich in dem Moment dann auch bewusst, diese Gelegenheit, die kommt wahrscheinlich nur einmal im Leben.
Okay, wir haben also Burton, seinen Forschungsdrang, sein Renommee auch, das er da mitbringt. Und für Sir Roderick Impey Murchison, ein Mann mit großem Namen, der Präsident ist, der Royal Geographic Society, ist Burton und seine Art, Forschung zu betreiben, jetzt genau das, was er fördern wollte. Und bereits ein Jahr zuvor sagte Murchison, wer die wahre Quelle des Weißen Nils findet, wird zu Recht zu den größten Wohltätern dieses Zeitalters geografischer Entdeckungen gezählt werden. Also da sieht man nochmals, wie sehr aufgeladen dieses Rätsel war. Und die Royal Geographic Society springt dann eigentlich so auf den Zug auf, wird Burtons Förderin. Und vielleicht nochmal ein bisschen zum wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund. Diese Societies, also wie es die Royal Geographic Society eine war, es gab auch andere naturwissenschaftliche, geistige, die andere Dinge forschen, aber diese Gesellschaften waren im 1900 sehr wichtig, weil sie sich zum Ziel setzten und das auch erreichten, die Wissenschaft zu popularisieren, also in breitere auch Bevölkerungsschichten zu tragen, auch die Erkenntnisse aus den Wissenschaften für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ja, Storytelling war schon damals wichtig. Und diese Societies, die wussten, sie brauchen auch Helden, in Anführungszeichen, starke öffentliche Figuren, die man kannte, die dann auch den Ruhm dieser Gesellschaft mehren würden. Und ja, letztlich dann auch natürlich Fundraising als zweites Stichwort, brauchten auch Geld. Und diese Helden, diese Figuren und ihre sagenhaften Entdeckungsreisen, die spülten dann auch Geld in die Kassen dieser Gesellschaften.
Und das ist auch der Grund, warum Murchison und die Royal Geographic Society Burtons Gesuch unterstützt haben bei der Ostindien Company, als er darum bat, für 3 Jahre freigestellt zu werden für diesen Sondereinsatz, für diese Nilquellen-Expedition. Und die Ostindien Company stellt sich dann aber zuerst quer, will ihn nur 1 Jahr freistellen, sagt, die Reise sei zu gefährlich, Burton habe mehr Feinde als Freunde. Und schließlich gestattet das Direktorium der Kompanie die Freistellung im Sommer 54, also 1854, unter 2 Bedingungen, die auch so ein bisschen den größeren Kontext dieser Forschungs- und Entdeckungsreisen des 19. Jahrhunderts aufzeigen. Also die erste Bedingung war Business. Burton sollte in Aden beginnen, das ist im Jemen. An der Südspitze der arabischen Halbinsel war ein britischer Handelsstützpunkt seit 1839. Und sollte dann von da nach Somaliland gehen, ans Horn von Afrika, und von da weiter ins Landesinnere. Und interessant ist das für die Ostindien Company, weil das eben die Handelsroute war, von Bombay nach Suez. Und das war eine gefährliche Gegend, und diese Expedition sollte auch dazu beitragen, Sicherheit zu schaffen, also die Handelswege zu sichern. Und die zweite Bedingung war, so quasi im Kontext des minimalen Risikos für die Kompanie selber. Also Burton blieb zwar Offizier, wird finanziell unterstützt von der Ostindien Company, auch ausgestattet mit Geräten, aber er reist als Privatmann. Es gibt keinerlei Sicherheitsverantwortung durch die Kompanie oder die britische Regierung, er ist auf sich gestellt. Und das kommt Burton aber lustigerweise gerade recht, weil er hasst Bevormundung, wird dann aber in Aden sofort vom dortigen Oberbefehlshaber James Outram wieder an die Kandare genommen. Der will ihn nicht ziehen lassen, Somaliland sei zu gefährlich, das könne er nicht verantworten, da gäbe es immer wieder Überfälle, brutale Massaker. Es gab in dieser Zeit bereits die Geschichten von Forschungsreisenden, die an dieser Stelle ins Landesinnere vordringen wollten, gefangen genommen, gefoltert wurden, entmannt wurden, also sehr brachiale, brutale Praktiken da in Ostafrika. Und schließlich gelingt es Burton aber trotzdem, Outram zu überzeugen, dass er ihn ziehen lassen soll, sobald der Markt in Berbera im April zu Ende war. Berbera, das war die Stadt an der gegenüberliegenden afrikanischen Küste. Und Burtons Plan war, dass er nach dem Ende dieses Marktes im April mit den Karawanen, die an diesem Markt waren, wieder vom Markt weg ins Landesinnere ziehen würde. Also quasi unentdeckt und im Schutz der Karawane. Und das hat Outram dann letztlich dazu bewogen, seine Abreise zu gewähren.
Also Burton kann sich daran machen, seine Reise zu planen, und er stellt dafür ja auch eine Crew zusammen. Mhm. Wie funktioniert denn das jetzt? Also wie sieht so eine Expedition aus? Man sucht ja nicht alleine nach den Quellen des Nils. Mhm. Wie geht er vor?
Dieser erste Trip von Burton gibt einen sehr interessanten Eindruck auch vom Wesen dieser Expeditionen. Also geplant war, dass Burton mit 3 Begleitern reisen würde. Zum einen Lieutenant G.E. Hearn, der auch in Bombay im 1st Regiment of Fusiliers diente, ein Soldat auch, war aber zugleich Experte in der Daguerreotypie, also eines der ersten fotografischen Verfahren, war Astronom, hat Beobachtungen erstellt, galt auch als Mathematikgenie, und der war bereits mit Burton von Bombay nach Aden gesegelt und vor Ort mit ihm. Der zweite Mann, den er rekrutiert hatte, war William Stroyan. Auch er ein Mitglied der Armee, Mitglied der indischen Marine, war ein Geologe, erfahrener Landvermesser, hat unter anderem die indische Westküste vermessen, die Flüsse dort, den Punjab. Und bei ihm musste Burton dann auch wieder betteln, dass er freigestellt wird, hat das dann aber erreicht. Und der dritte im Bunde, den er für die Expedition gewinnen will, ist John Allerton Stocks. Allerton Stocks ist Assistenzchirurg, also ein Mediziner, Botaniker auch, verfügte angeblich über enzyklopädisches Wissen und ist auch wie Burton so ein begeisterter Kultur- und Ethnographie-Fan. ist aber ein höchst bescheidener Mensch, taktvoll, also nicht wie Burton, freundlich, überaus beliebt, so die gute Seele der Expedition. Und Burton spekuliert auch, dass im Falle von schlechter Stimmung jemand wie John Allerton Stocks sehr wichtig wäre, um eben das Ganze auf Kurs zu halten, die Leute bei Laune zu halten. Der war aber noch nicht in Aden, sondern noch in London, in Kew Gardens, hat da an der Botanischen Sammlung geforscht, katalogisiert, wurde ungeduldig erwartet und dann kommt es zum Schock. Also kurz vor Aufbruch der Expedition sollte Stocks Schiff ankommen aus England, aber er kam nicht, denn er war verstorben mit nur 32 Jahren, hatte einen Schlaganfall gehabt und Burton ist sich jetzt im Klaren, er wird auf die Schnelle keinen Ersatzsanitäter finden oder Ersatzbotaniker, das war unmöglich. Und dieser Tod von Stocks, das ist einer dieser historischen Zufälle, die dann eben den Lauf der Geschichte auch maßgeblich beeinflusst haben, weil das hat dazu geführt, dass der erst 27-jährige britische Offizier John Hannings Peak Teil von Burtons Expeditionscrew werden konnte.
Und dieser Mann, John Hannings Peak, der wird, so viel kann man schon mal sagen, die zweite große Figur dieser Geschichte. In gewisser Weise auch der Gegenpart zu Richard Burton. Was ist Speak für ein Mann?
Speak war ein paar Wochen vor der Nachricht von Stocks Tod in Aden angekommen, wollte nach England zurückreisen, war auch ein Soldat, also hat im Bengal Native Infantry Regiment gedient, auch in Bombay. Erfahrener Reisender, ist als Vermesser ausgebildet und ist ein hervorragender Schütze. Also ist ein absolut begeisterter Jäger, ein Trophäensammler und darum ist er auch in Aden. Er wollte nach Somaliland, ans Horn von Afrika und seine Motivation war aber nicht das unbekannte Land, die Entdeckungen, daran hat er absolut kein Interesse, sondern er wollte eigentlich so viele seltene und unbekannte Tiere schießen wie nur möglich und die dann nach England auf den Familiensitz mitnehmen. Und John Hannings Peak ist eigentlich, ja, das Gegenteil von Richard Burton. Also ist so ein dünner Mann, feingliedrig, blond, blaue Augen, in die britische Aristokratie hineingeboren, aufgewachsen auf einem Herrensitz in Somerset, den die Familie seit Jahrhunderten im Besitz hatte, also so Old Money-mäßig. Der kommt aus gutem Haus, aus gehobenen Kreisen, puritanisch erzogen, sehr prüde, auch stolz auf seine Disziplin. Und hat eigentlich jeglichen Sold und Freizeit für Jagdausflüge investiert. Während Burton seine Bücher wälzte, studierte, Sprachen lernte, war Speaks Freizeitbeschäftigung in Indien hauptsächlich die Großwildjagd. Aber er war nicht nur Jäger, sondern er hatte auch, und damit entsprach er auch so ein bisschen dem Zeitgeist, er hatte den Plan, ein Naturkundemuseum auf dem eigenen Landsitz zu eröffnen. Und dafür hat er fleißig Proben gesammelt, also irgendwelche Tiere und Pflanzen. Darum wollte er auch all diese Tiere schießen und nach England bringen. Und dafür war ihm auch kein Aufwand zu gering. Also er hat da wirklich abstruse Trips unternommen, hat im Jagen auch so ein bisschen den Ausgleich gefunden. Stressabbau war auch für ihn, glaube ich, so eine verquere Form, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Also der Jäger und Sammler hat auch den Standpunkt vertreten, ein sesshaftes Leben würde ihn krank machen. Und die Jagd und damit verbunden auch das Reisen war für ihn so was wie ein Härtetest. Also die physischen und psychischen Prüfungen, die man ruhmreich überstehen kann und seinen Durchhaltewillen unter Beweis stellen, das war John Hannings Peak. Und ja, insofern ein geübter, erfahrener, erprobter Reisender, aber mit komplett anderem Hintergrund als die restlichen Expeditionsteilnehmer.
Also das klingt nach zwei sehr gegensätzlichen Figuren, die sich ja auch überhaupt nicht kennen. Ja. Wie finden die jetzt zusammen, Burton und Speak?
Ja, als Speak in Aden ankommt, geht er sofort zu James Outram, also dem Oberbefehlshaber, und bittet ihm um Hilfe für einen Solotrip nach Somaliland, weil er da jagen will. Outram verwehrt es ihm, gibt aber schließlich nach und sagt, es gebe da jemanden, der ein Himmelfahrtskommando plane nach Ostafrika. Er könne sich ja anschließen, wenn er da eingeladen würde. Und so kommt Speak eigentlich mit Burton in Kontakt und wird vorstellig bei ihm. Der inspiziert den jungen Mann und hält fest, der alte skandinavische Typ, lange, drahtige Gliedmaßen, nicht muskulös, mit denen man aber schwungvoll ausschreiten kann. Äußerst reizbares Temperament, starke Nerven und ein klarer Kopf. Und eigentlich weiß Burton, dass Big keine Fertigkeiten beitragen kann für seine Expedition. Und ist auch besorgt von Anfang an, weil Speak keinerlei Sprachen kann. Das Einzige, was er kann, schießen. Kurz, er ist als Entdecker eigentlich unbrauchbar. Aber Burton stimmt zu, wird das natürlich später noch bitter bereuen, aber somit ist Speak das vierte Mitglied von Burtons Expedition.
Und diese Expedition, die beginnt jetzt und sie beginnt mit einem ersten folgenschweren Fehler. Burton hatte ja, du hast gesagt, dem Oberbefehlshaber in Aden, James Hutcham, versprochen, dass er erst nach dem Ende dieses Marktes in Berbera im April dann ins Hinterland reisen würde, nach Somaliland, mit dieser Karawane, um dann von dort aus die Quellen des Nils zu ergründen. Aber das war dann nicht ganz das, was Burton gemacht hat, oder?
Nein. Ja, für Burton hat Aden charakterisiert als Brutstätte von Skorput und Geschwüren. Und er möchte da eigentlich schnellstmöglich weg, plant dann Vorexpeditionen, um die Zeit optimal zu nutzen. Und der Plan war, er, also Burton, würde verkleidet als arabischer Kaufmann in die heilige äthiopische Stadt Harar aufbrechen, so ähnlich wie Mekka, für Fremde verboten, würde da Erkundungen anstellen. Hearn und Strojan würden in Berbera auf ihn warten und Speak, dem hat er keine Beschäftigung, gibt ihm dann aber eine Aufgabe, der Vollständigkeit halber, und sagt, er solle zum Wadi Nogal reisen, das sogenannte glückliche Tal. Da lebten friedliche Menschen, war eine einfache Gegend, und Speak sollte dort Proben sammeln und kartografieren. Und ja, das Ganze endet dann aber eigentlich so ein bisschen im Desaster, weil Speak ist komplett überfordert, er spricht keine Sprachen, wird übers Ohr gehauen, sein Führer und seine Träger, die hintergehen ihn. Kurz, es ist ein Horrortrip. Speak erreicht den Wadi Nogal nicht, wird gedemütigt und ist dann letztlich heilfroh, als er im Februar wieder in Aden ankommt und hatte aber nicht mal diese vermeintlich leichte Aufgabe geschafft, die Burton ihm zugewiesen hatte. Und das war natürlich ein relativ schlechtes Omen für die weiteren Geschichten. Und Burton fordert dann Genugtuung für seinen jungen Offizier, weil er von den Einheimischen übergangen worden war. Es kommt dann zu Gerichtsverfahren mit den lokalen Trägern. Die werden verurteilt, müssen lange Strafen absitzen. Und damit zieht sich Burton eigentlich schon vor seiner Abreise den Zorn und den Unmut der Somalier auf sich, noch bevor die Expedition überhaupt gestartet hatte. Und ja, das sind nicht so ideale Bedingungen, um dann zu starten im April 1855.
Aber dann ist es soweit und Burton kann endlich nach Berbera übersetzen, übers Meer und seine Mission starten. Die Gruppe landet danach an der afrikanischen Küste bei Berbera. Was passiert dann?
Ja, Burton ist noch immer überzeugt, dass Berbera die beste Option sei, dass er dann von da durch Somaliland der Küste entlang bis zur sagenhaften Insel Sansibar vordringen könne und von da dann landeinwärts zu diesen riesigen Seen und den Mondbergen kommen würde, von denen Johannes Krapf berichtet hatte. Und er sucht dann aber sicherheitshalber noch Begleitschutz, falls die Somali noch immer erbost sein würden über dieses Gerichtsverfahren, das er da angestrebt hatte gegen die lokalen Träger. Die Polizei, die wiegelt aber ab, sie habe keine Kapazitäten und Burton und Speak heuern dann irgendwelche x-beliebigen Männer an. Also sie beschäftigen etwa ein Dutzend Leute, Ägypter, Nubier, Araber, so ein bunter Haufen. Die sind dann mit Steinschlossgewehren bewaffnet, mit Säbeln. Und Speaks Einschätzung, der ja durchaus Armee erfahren war, hat geschrieben, sein Haufen von blutigen Anfängern. Also die sind da jetzt mit ihrer Sicherheitstruppe unterwegs nach Berbera und als sie ankommen, ist die Stadt im absoluten Chaos. Also der sechsmonatige Markt, der ist gerade auf dem Höhepunkt. Es sind über 3000 Händler vor Ort, tausende Rinder, Hühner, Ziegen, Kamele, hunderte Menschen auch in Ketten auf dem Sklavenmarkt. Totale Anarchie, keine Autorität anwesend, es herrscht das Recht des Stärkeren. Es kommt auch immer wieder zu blutigen Konflikten zwischen rivalisierenden Gruppen. Und der Expeditionstrupp von Burton, das sind 42 Männer insgesamt, die quartieren sich jetzt etwa 1 Kilometer außerhalb der Stadt auf einer felsigen Anhöhe. Und sie fühlen sich da sicher, haben Wachen aufgestellt, aber man wartet jetzt das Ende dieses Marktes ab. Und zwei Tage nach Burtons Ankunft, am 9. April dann, beginnt auch die jährliche Monsunsaison. Das ist das Ende des Marktes. Alle Händler packen eilig ihre Stände und Waren ein und tausende Menschen verlassen diese Stadt. Und auch die Ogaden-Karawane, also ihre Begleitkarawane, die würde bald losziehen und Burton trifft jetzt einen weiteren folgenschweren Entscheid, nämlich er erwartet noch ein Schiff aus England mit Forschungsinstrumenten und das Dilemma ist, ohne diese Instrumente möchte er nicht mit der Karawane losziehen, aber wenn er wartet, dann wären sie alleine und schutzlos. Und Burton entscheidet sich dann für die Forschungsinstrumente und gegen den Schutz der Karawane.
Und ja, das ist ein Fehler, der ihn noch lange verfolgen wird. Mhm. Und eben das gesagt, der Markt ist vorbei, der Monsun kommt, alle verlassen dieses Berbera. Es ist eigentlich nur noch ein Dörfchen. Und Speke schreibt dann auch, du hast das aufgeschrieben, in unserer Abgeschiedenheit fühlten wir uns sicher. Mhm. Also da gab es so ein Gefühl von, kann uns nichts passieren, selbst die nächtlichen Patrouillen ums Camp machen sie dann nicht mehr. Und ja, man ahnt es schon, das Unglück nimmt seinen Lauf.
Ja.
Was passiert?
Ja, am 18. April kommt es zu einer Begegnung mit einer Crew eines kleinen Schiffs, eine arabische Crew, Händler, die in Berbera anlegen und zum Camp kommen. Auch sie hatten die Karawane ins Landesinnere verpasst und wollten sich Burtons Reisetrupp anschließen, weil sie wussten, dass es zu gefährlich war, allein zu reisen. Burton wiegelt aber ab, lehnt ab, weil er befürchtet, dass die Datteln und der Reis nicht ausreichen würden für diese zusätzlichen Esser. Und die essen dann zusammen, die arabischen Händler ziehen wieder ab und schon nach Sonnenuntergang nähern sich dann weitere Fremde dem Lager. Es kommt zu Warnschüssen, kleinen Tumulten. Schließlich Entwarnung, alle legen sich schlafen, nur zwei Wachen aufgestellt und dann morgens um 2 Uhr, wissen wir aus den Tagebucheinträgen, erwachte Burton vom Geschrei seines Karawanenführers, der schrie, wir sind umzingelt. Burton schnellt hoch, greift zum Säbel und Revolver, draußen schießen die Wachen wild umher. Auch seine Kollegen Hearn taumeln aus dem Zelt, Stroyan. Speke denkt zuerst, es seien nur Warnschüsse, bleibt im Zelt, bis er realisiert, sie werden tatsächlich angegriffen. Also die trommeln da mit Knüppeln und Steinen auf die Zelte ein. Es ist ein Höllenlärm. Und Speke eilt aus dem Zelt, geht zu Burton, fragt, schießt da jemand? Und Burton flucht ihn an, entgegnet, ja, sieht fast danach aus, also ein wildes Durcheinander. Und es sind etwa 350 Somali, die das Lager attackieren. Und Burton, Speke und Hearn sind im Zelt mit Revolver, Stroyan bereits verschwunden. Die Somali zielen mit Speeren und Dolchen auf den Zelteingang, versuchen die Beine und Köpfe der Briten zu treffen. Das Zelt droht einzustürzen und Burton beschließt dann, man muss rausgehen und das Lager verteidigen, das Camp verteidigen. Man hätte auch bessere Chancen draußen in der Dunkelheit. Und Speke geht voran, wüstes Durcheinander, wird mit einem Stein am Knie getroffen, taumelt zurück ins Zelt und Burton blafft ihn dann an. Nicht zurückweichen, sonst glauben die noch, wir wollen uns ergeben. Und das ist eine ganz zentrale Episode in der ganzen Geschichte, weil Speke ist in dem Moment wütend und zugleich tief beleidigt ab dieser Aussage. Er fühlt sich gedemütigt ab dieser Zurechtweisung, fühlt sich herabgesetzt in seinem soldatischen Stolz, in seiner Männlichkeit, geht wieder raus und beginnt zu feuern. Und diese Episode, also dieses Nicht-Zurückweichen, sonst glauben die, wir würden uns ergeben wollen, das bleibt hängen bei Speke. Und das würde er auch bis ans Ende dieser Geschichte als Groll in sich tragen gegen Burton. Und Burton, Hearn und Speke, die gehen jetzt raus, es ist ein wilder Tumult, ein Speer durchbohrt Burtons Gesicht von Wange zu Wange. Der Gaumen wird zertrümmert, 4 Backenzähne ausgeschlagen. Er wird eine lebenslange Narbe davontragen. Ist auch auf fast allen Bildern von ihm, die es gibt, auch auf Fotografien sichtbar, diese Narbe über die Backe. Er kann den Speer auch nicht mehr durchstoßen oder rausziehen, also er taumelt da mit diesem Speer in der Backe umher. Schafft es irgendwie in den Morgenstunden, sich zum Schiff der arabischen Händler zu retten, wo ihm dann endlich dieser Speer aus dem Gesicht gezogen werden konnte. Auch Hearn überlebt, grün und blau geprügelt und Speke wurde, nachdem er im Nahkampf ein paar der Angreifer erledigt hatte, mit einem Schilelack, also einem Holzknüppel, niedergeschlagen, wird gefangen genommen, gefesselt, wird dann verhört, in ein Lager geschleppt. wird dann gefragt, ob er Moslem sei, was er hier mache und so weiter. Speak mit seinen paar Brocken Hindustani, dass er sprechen kann, völlig hilflos, weiß nicht, wie ihm geschieht, muss ansehen, wie da das Lager geplündert wird, wie alle Vorräte wegkommen, die Stoffe wegkommen, die Tiere geklaut werden. Und schließlich wird auch er angegriffen mit einem Speer, also ein Wärter sticht ihm einen Speer in die Schulter, rammt ihm den Speer in den Oberschenkel, prügelt auf ihn ein und er realisiert dann, ja, das ist wahrscheinlich das Ende und es gelingt ihm irgendwie davonzukommen, humpelt da irgendwie die Hügel entlang und schafft es letztlich auch zum Strand, wo er gefunden wird von seinen Begleitern. Und ja, als der Tag anbricht, ist sichtbar, welches Leid und welche Zerstörung da herrscht. Also das Lager ist komplett zerstört, geplündert. Nur die wissenschaftlichen Instrumente sind übrig. Burton zutiefst dankbar dafür wenigstens. Und was aber alle zutiefst schockiert, William Stroyan, also der Geologe und Landvermesser, der hatte die Nacht nicht überlebt. Also seine Leiche war übel zugerichtet worden. Ist insbesondere für Burton ein riesiger Schock, weil Stroyan ein naher Begleiter war für ihn. Und damit war diese Ostafrika-Expedition schon an der ersten Station auf dem afrikanischen Kontinent eigentlich zu Ende.
Und ich habe immer noch das Bild im Kopf von Burton, wie er mit dem Speer im Gesicht irgendwie, also das würde ich gerne sehen, wie das vonstatten ging. Aber du hast gesagt, er hat sich gerettet, aber das ist dann auch eigentlich das einzige Positive. Und
also ich empfehle allen, wen es interessiert, schaut euch ein Bild an, eine Fotografie, da sieht man wirklich diese krasse Narbe quasi von den Ohren bis zum Mund runter auf der Backe. Sehr, sehr eindrücklich.
Eigentlich ein Wunder, dass er das überlebt hat, auch wenn man sich die hygienischen Implikationen vorstellt. Aber gut. Und Burton nehme ich an, oder zumindest mir geht es so, stellt sich dann natürlich die Frage, ist das schon das Ende auch dieser Expedition, dieses Traums? Weil eigentlich ging ja alles schief, was schief gehen kann. Und man kann sich auch vorstellen, dass der Tod seines Weggefährten Stroyan, dass der auch riesige Schuldgefühle ausgelöst haben muss. Bei Burton, es gelang ja dann nicht mal, Stroyan ordentlich zu begraben in Aden, weil der Leichnam, der beginnt dann zu verwesen auf dem Schiff. Sie bestatten ihn dann auf hoher See. Also ein trauriges Ende. Hatte sein Freund verloren, Burton, musste seinen Plan, die Quelle des Weißen Nils zu finden, aufgeben. Oder doch nicht?
Ja.
Das ist die Frage, mit der wir hier heute einen Punkt setzen und aus dieser Geschichte rausgehen, wie es weitergeht mit Richard Burton und John Speak, mit dieser sagenhaften Geschichte von der Entdeckung der Quelle des Nils. Das machen wir dann in der nächsten Folge ein bisschen klarer. Also ein Cliffhanger zum Schluss. Aber hört bald wieder rein, weil ihr werdet bald erfahren. Wir machen Urlaubsferien-Special-Programmierung hier. Ihr müsst auch nicht 2 Wochen warten diesmal. Wir bringen das ein bisschen früher. Euch bis dahin einen guten Sommerstart und bis bald.
Macht's gut. Bis bald.